Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Und heute graben wir in einer Geschichte, die spielt in Malta. Vielleicht sind ja einige von euch gerade im Urlaub. Wir sind ja mitten in den Sommerferien. Vielleicht ist jemand auf Malta, dann wäre es besonders cool, diese Folge zu hören. Aber auch wenn ihr woanders im Urlaub seid, viel Spaß, wenn ihr auf der Fahrt diese Folge hört. Genau, in der Geschichte geht es aber nicht nur um Urlaub, sondern auch um Grenzerfahrungen, Panikmomente. Damit wollen wir mal einsteigen. Lars, wie geht's dir? Fällt dir was ein, so ein Panikmoment? Und wie reagierst du in solchen Situationen?
Ja, zum Thema Panikmoment fällt mir Achterbahnfahren ein. Also ich hasse Achterbahnfahren, aber ich kann mich noch mega daran erinnern, dass meine Kinder irgendwann mal im Freizeitpark Plon Achterbahn fahren wollten. Und die hatten auch ein bisschen Angst und dann tust du als Vater so, wie als hättest du es im Griff und du hast keine Angst. Und ich habe zu meinem Sohn noch gesagt, mach dir keinen Kopf, der Papa sitzt neben dir, ich halte deine Hand und das wird alles, es ist eine ganz sichere Sache. Hier in Deutschland, da passiert auch nichts mit Achterbahnen, die sind 1000-mal geprüft und die könnten mit doppelter Geschwindigkeit und dreifachem Gewicht, würden die immer noch näher aus der Kurve fliegen. So sind wir reingegangen, ich habe ihm Mut zugesprochen und dann ging das Ding los. Es tat uns langsam diesen Berg hochziehen und dann war es bei mir vorbei. Dann hatte ich Panik. Mir hat sich alles gekrampft in meinem Bauch. Ich habe die Augen zugemacht, ich habe aufgehört zu atmen, ich habe meinem Sohn die Hand mehr oder weniger gequetscht, sodass er danach sagt, mir tut die ganze Hand weh. Also wirklich, es war, mit einem Atemzug bin ich diese ganze Achterbahn runtergefahren und übelste Panik. Und mein Sohn am Ende, oh, das war richtig cool, lass uns nochmal fahren. Ich habe gesagt, es reicht erstmal. In deinem Alter sollte man langsam mit sowas anfangen. Aber da habe ich gemerkt, ey, das Panik, das verursacht oftmals auch so körperliche Symptome, ne? Ja. Dass sich da irgendwie dein Bauch zusammenkrampft und dein Atem irgendwie panisch wird. Also das ist für mich so ein Panikmoment. Aber man hat es natürlich auch so im Alltag nicht direkt Panik. Aber ich habe bei der Hochzeit meiner Schwester zum Beispiel, sollte ich so die Tagesleitung machen und so durchs Programm führen. Und ich hatte klare Vorgaben, wann wird Kaffee getrunken, wann ist Fotoshooting, wann ist anstehende Hochzeitstorte und all diese ganzen Dinge, die gemacht werden müssen. Und wir sind dann bei Zeiten irgendwie raus aus diesem Plan geraten. Und das hat in mir so eine Panik und Anspannung ausgelöst, obwohl es eigentlich auch nicht schlimm ist.
Also weil
ist
du ja dich auch, verantwortlich gefühlt hast.
Genau, ich habe mich verantwortlich gefühlt. Es kamen dann irgendwann ständig Leute auch zu mir, weil sie hörten, er führt durch diesen Tag, er muss also alles wissen. Und das hat es noch mega verstärkt. Und ich habe so gedacht, ey, scheiße. Und meine Frau sagt, ey, komm mal runter, jetzt setz dich erstmal hin, jetzt trink selber erstmal Kaffee, beruhig dich. Ich kann mich jetzt nicht beruhigen, ich bin dann auch so ungehalten. Ja. Also bei Panik und dann renne ich manchmal so rum wie an der Bushaltestelle und nie abgeholt. So, also es war am Ende alles super, es hat alles geklappt, wir haben alle Programmpunkte reingekriegt, aber in dem Moment des Stresses komme ich da auch nicht aus meiner Haut. Ja. Und wenn dann jemand kommt oder meine Frau sagt, wir könnten doch mal noch so ein Familienfoto machen, das Wort ist ja gut angezogen, dann will man ein Familienfoto machen. Davon abgesehen, dass ich das hasse, so diese also Familienfotos zu machen. Klar, wenn man sie hat, ist dann auch schön und man guckt dann auch nach. Aber mich nervt das immer. Und in dieser Anspannung, da bin ich dann auch so ungehalten. Ich mache jetzt ja keine Familienfotos, ich muss ja die ganze Hochzeit zusammenhalten. Also. Ja. Und erst als dann wieder Ruhe eingekehrt ist, die meisten Punkte durch waren, da habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns doch jetzt wenigstens noch ein Pärchenfoto machen. Weil unser Sohn in dieser Zeit gerade in Frankreich war. So. Von daher wäre die Familie eh nicht komplett gewesen. Ja. Und da haben wir noch ein schönes Foto gemacht, sie konnte es dann in den Status stellen und sie war zufrieden, ich war wieder zufrieden. Genau, also Umgang mit Stress kann ganz unterschiedlich bei mir aussehen.
Ja, ich habe auch, weil wir gerade über Urlaub gesprochen haben, ist mir eine Urlaubssituation eingefallen. Wir sind mal nach Kroatien gefahren und haben für unsere Kinder die Pässe vergessen. Und zu der Zeit wurde auch noch wirklich richtig an der Grenze kontrolliert. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Uns ist es in Österreich aufgefallen. Dann sind wir zurückgefahren, sind zur Bundespolizei, haben uns dort so Notdokumente ausstellen lassen. Und eigentlich war ich dort schon durch. Also ich hatte schon keinen Bock mehr und dachte, alles scheiße, jetzt haben wir das Haus gebucht und kommen vielleicht nie an. Also es war unglaublich nervig. Ich war mega angespannt. Und dann sagte noch der Bundespolizist, ja, wir stellen euch das jetzt aus, aber ob die euch damit über die Grenze lassen, kann ich euch nicht versprechen, wenn die es genau nehmen.
Also du bist jetzt von Österreich zurückgefahren und dann fährst du dort ganz normal, sag ich mal, dort, wo die Grenzer ihr Häuschen haben, dort gehst du dort rein und da gibt es eine Art Büro und dann ziehst du einen Zettel wie beim Arbeitsamt. Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt irgendwie, das haben wir dann gegoogelt oder wir haben angerufen bei der Polizei, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr im Detail, wir haben so viel versucht. Genau, und es gibt halt so Zentralen der Bundespolizei und da
die sind gleich hinter der Grenze.
Ja, okay. Es war nicht weit weg. Ja. Genau, dann haben die dort sogar noch unsere Kinder befragt, ohne uns, ob es wirklich unsere Kinder sind und so, weil so könnte man ja auch für Kinder, die man schmuggelt, irgendwas, ja, welche Dokumente schlauchen. Ja, schnurren, wollte ich sagen. Ja, genau, und dann sind wir mit diesen Dokumenten an die Grenze gefahren, stehen in der Schlange an. Also das war so ein absoluter Panikmoment. Ich habe dann, wenn irgendjemand im Auto gesprochen hat, gesagt, seid jetzt ruhig, wir müssen uns jetzt konzentrieren, was ja nichts bringt. Also es wird ja deswegen nicht besser. Aber ich war so angespannt. Und dann ist alles gut gegangen. Die haben uns über die Grenze gelassen. Und dann sind wir in Kroatien angekommen und sind erst zur falschen Adresse gefahren. Und das Haus sah ein bisschen räudig aus. Da war bei meiner Frau es vorbei. So, oh nee, jetzt eine Woche in so einem Ranzhaus. Und mir war das in dem Moment so scheißegal. Ich habe mich so gefreut, dass wir überhaupt angekommen sind. Ich hätte auch in einem Ranzhaus irgendwie, denke ich, einen schönen Urlaub gehabt. Genau, aber es war dann nur die falsche Adresse und alles war gut. Aber da habe ich auch gemerkt, ich war völlig unentspannt. Meine Familie durfte nicht mehr reden im Auto, weil ich so in Panik war in diesem Moment. Ich würde mir da wünschen, vielleicht noch eine andere kleine Geschichte. Ich habe mal mit meinem Vater in seinem Grundstück quasi haben wir gebaggert und der Baggerfahrer hat die Hauptwasserzuleitung getroffen und innerhalb von Sekunden waren die ganzen Gräben, die wir gegraben hatten, mit Wasser voll und es lief und da haben wir angerufen, die haben gesagt, wir kommen in einer halben Stunde, stellen das Wasser ab, bis dahin läuft es halt. Genau, und mein Vater war aber völlig entspannt, hat zu meiner Mutter gesagt, koch mal einen Kaffee, ich wollte schon immer mal ein Wasser in meinem Grundstück haben oder einen Brunnen oder so.
Naturteich.
Genau. Und der hat sich dann mit seinem Stuhl neben diesen Wassergraben gesetzt und hat irgendwie gesagt, ich kann es ja eh gerade nicht ändern und hat die Situation genossen. Das hat mich irgendwie beeindruckt und wo ich denke, ich würde mir wünschen, da ist es ein bisschen entspannter, wie mein Vater in solchen Panik- und Stresssituationen zu reagieren.
Wobei es ja auch noch eine Frage ist, wer hat den Stress ausgelöst? Also bist du selber schuld und, keine Ahnung, hast du irgendein Dokument vergessen und du bist schuld? Ja. Oder ist jemand anders schuld? Und dann, je nachdem, reagiert man auch anders. Ne? Wenn man selber betroffen ist, dann ist es eher dieses Verkrampfen, es fährt kalten Rücken irgendwie runter. Ja. Aber wenn es jemand anders ist, also ich dachte auch gerade in dieser Urlaubsgeschichte, wir waren mal mit Freunden, wollten wir nach Montenegro fahren. Ist jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre her. Und die haben uns davon überzeugt, Montenegro ist geil und da müssen wir unbedingt mal hin. Und da haben wir gesagt, okay, wir fahren zwar am liebsten eigentlich nach Korsika, aber dann fahren wir mit euch eben mal nach Montenegro. Und ein Jahr lang geplant und was wir uns alles angucken. Und da gibt es so ein Canyon und dann könnten wir dorthin und dies und das. Haus hat man jetzt nicht gebucht, weil wir eh Camping gemacht haben. Und dann fahren wir ganz, da musst du ja ganz Kroatien runter. Also bis wirklich in die Spitze, Dubrovnik. Also wir sind 3,5 Stunden dann runtergefahren vom letzten Campingplatz, wollten dann über die Grenze, wir waren schon drüber mit unserem Auto und unsere Freunde hinkten fest und die kamen nie und es stellte sich raus, dass die von eins der Kinder praktisch der Reisepass abgelaufen war und sie einfach nicht Kroatien verlassen durften.
Okay.
Weil Montenegro ist, glaube ich, außerhalb, ist Montenegro noch EU? Euer Montenegro ist, glaube ich, noch EU, aber jedenfalls ist es komplexer.
Okay.
Wenn du da keinen Reisepass hast, rauszukommen. Ne? Von Kroatien nach Österreich wäre ja im Prinzip dasselbe Problem und runter zu hoch. Aber genau, da gab es keine Probleme. Und jetzt gab es das Problem. Und da war es ganz gut, dass wir dann 3,5 Stunden wieder hochfahren mussten, Kroatien, damit ich runterkoche. Weil ich habe im Auto, ich habe wirklich also gekocht.
Überlegt, die Freundschaft zu beenden.
Ja, so ungefähr. Wir haben extra unsere Urlaubsplanung auf sie eingerichtet. Und die hatten eine Aufgabe, mit vernünftigen Reisedokumenten dorthin zu kommen. Und naja, ich hatte auf den Monat geguckt und das war Oktober, wo es abgelaufen ist. Ich habe gesagt, ja, aber das Jahr ist ja entscheidend. Der Oktober war halt letztes Jahr schon.
Scheiße.
Also da war es ganz gut, dass Bild Zeit war, ich sagen, weil jemand anders die Panik ausgelöst hat, dem man dann Vorwürfe macht.
Und da ist es eher Wut als
oder,
Panik.
Ja, oder Stress. So. Ja, genau, Ärger. Ja.
In der Geschichte kommt noch ein anderes Thema vor, da werden wir dann noch näher drauf eingehen. Es geht um Gastfreundschaft und Hilfe von Fremden. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, hast du so einen Moment, wo du mal Fremden geholfen hast oder völlig Fremde dir geholfen haben? Hast du da vielleicht eine coole Geschichte zu erzählen?
Ich habe auf jeden Fall eine coole Geschichte. Wir waren 2006, haben wir geheiratet. Und unsere Hochzeitsreise war in der Dominikanischen Republik. Wir waren dort einen Tag, wollten wir mal in die Hauptstadt fahren, uns die Hauptstadt angucken und sind da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen. Und auf dem Rückweg wussten wir aber nicht mehr, wo die Bushaltestelle ist. Also wir hatten uns verlaufen in, ich glaube, das heißt Santo Domingo, ist, glaube ich, die Hauptstadt. Wir hatten uns verlaufen, völlige Panik und dachten, ach du Scheiße, was tun wir jetzt? Also es war auch dieser Panikmoment, der trifft sich beides. Und wir hatten an unseren Handgelenken, wie man manchmal so hat, von Hotels praktisch so ein Bändchen. Und da steht das Hotel drauf. Und da kam sozusagen ein Obdachloser auf uns zu. Und meine Frau packt mich schon so am Arm und sagt, komm, da will bestimmt wieder irgendwas. Komm, weiter. Na, wie das so manchmal, du wirst ja ständig von Leuten angequatscht. Und ich kann das nicht. Also ich kann Menschen, dich quatschen doch ständig Leute an, muss man jetzt dazu sagen. Na, ich kann die Nillings liegen lassen oder schon voraus davon ausgehen, ey, die wollen jetzt eh nur dir irgendwelchen Rotz verkaufen oder dich nerven oder wie auch immer. Ich drehe mich also um zu diesen Obdachlosen. Der hat wirklich auch, muss man ganz ehrlich sagen, der hat gestunken. Der hatte vorne so gelbe Fleck in seiner Jogginghose und hinten war es auch so ein bisschen bräunlich und so war auch der Geruch. Der hatte, ich weiß es noch, so ein blaues Basecap auf und der kam zu uns, Boca Chica, Boca Chica, da hat er immer sagen und zeigte auf unser Armband. Und scheinbar kannte er offensichtlich dieses Hotel oder kannte diesen Ort, wo das praktisch, wo wir untergebracht sind. Und da habe ich ihm dann in Englisch erklärt, dass wir nicht wissen, wo wir abfahren können und so weiter. Und da hat er uns dort persönlich zu der Bushaltestelle gebracht, hat uns vor den Taxifahrern gewarnt, hat gesagt, die Taxi auf keinen Fall benutzen, so sinngemäß, alles ja. Betrüger, alles Schrottkarren und so weiter. Und dann hat er so lange neben uns gewartet, bis der Bus uns mitgenommen hat. Dann hat er mit dem Busfahrer noch geredet, das geklärt, damit wir wieder heil zurückkommen. Cool. Und den habe ich dann auch fotografiert, er hat es bis in unser Hochzeitsalbum geschafft, dieser Obdachlose. Und ich habe so gedacht, ey, so kannst du dich irren in den Menschen. Ne? Du hast am Anfang so gedacht, ey, was will der von mir? Da will mir wieder irgendwelchen Rotz verkaufen. Und am Ende hat er uns geholfen, völlig uneigennützig. Natürlich haben wir dann auch noch ein paar Dollars in der Hand gedrückt.
Ja.
Und da hat er sich drüber gefreut. Aber er hat uns einfach geholfen, weil er dieses Bändchen erkannt hat.
Also mir ist auch was eingefallen. Mein Urlaub war nicht so spektakulär. Wir waren im Spreewald. Sind
irgendwie, zur Hochzeitsreise
jetzt? Nee, mit Familie. Und wollten zu irgendeinem Museum fahren. Und auf dem Weg dahin haben wir gesehen, dass irgendwie dort ein Fahrradfahrer im Straßenrand sitzt und sah aus, wäre der irgendwie gestürzt. Und schon kurz die Überlegung, sollst du jetzt anhalten? Dann dachte ich, ja, vielleicht macht er nur Pause oder so. Und bin weitergefahren, weil ich im Kopf hatte auch, ja, wir haben einen Termin, wir hatten eine Führung gebucht in dem Museum. Und dann sagte mein Sohn, Papa, sollten wir nicht mal fragen, ob es denen gut geht? Was willst du dann machen? Dann muss man ja irgendwie auch gutes Vorbild sein. Habe ich meine Frau und die kleinen Kinder abgesetzt bei dem Museum und bin mit meinem großen Sohn, der das gefragt hatte, nochmal dahin gefahren. Und dann haben wir gesehen, da saß noch eine zweite Person und die sind zusammengekracht, volle Kanone und waren auch ordentlich verletzt. Also die eine hat übelst geblutet und so. Und die haben gesagt, sind schon so viele Autofahrer vorbeigefahren und niemand hat angehalten. Und ich hätte auch nicht angehalten, ganz ehrlich. Das habe ich der natürlich nicht erzählt. Aber ja. Ich habe danach meinem Sohn gesagt, dass ich stolz auf ihn bin, dass er den Impuls hatte, dass ich den Impuls auch hatte, aber ihn verdrängt habe. Genau, und dann habe ich da erstmal erste Hilfe geleistet, Wunde gereinigt und verbunden. Dort waren übelst viele Fliegen. Die ganzen Wunden waren voll mit irgendwelchen hässlichen Fliegen. Da haben wir erstmal ein bisschen einen Verband gezimmert. Dann habe ich die noch zum Bahnhof gefahren, weil denen ihre Fahrräder so kaputt waren, dass die nicht mehr fahren konnten. Da haben wir dann die Räder abgeschraubt, dass sie in den Kofferraum passen vom Caddy und haben die noch zum Bahnhof gefahren und die waren mega dankbar. Und auf der Fahrt zum Bahnhof haben die mich gefragt, was ich beruflich mache. Dann konnte ich irgendwie auch noch ein Zeugnis sein, dass ich bei der Kirche arbeite und so. Und das war, glaube ich, auch für sie so ein gutes Bild. Hey, ein Christ hat angehalten, die anderen sind vorbeigefahren. Genau, und am Ende war es aber mein Sohn, der dort gesagt hat, wir müssen helfen,
im Auto
genau,
bei
ich wäre einfach weitergefahren.
Ja.
Genau, und okay. Das hat mir irgendwie auch was gelernt, diese Geschichte auch auf diese Impulse, die vielleicht auch von Gott kommen, einfach zu hören und nicht im Kopf sofort Ausreden zu finden, warum der eigene Termin wichtiger ist oder warum man denkt, die machen vielleicht noch Pause und bluten zufällig oder so.
Ja. Ja. Gut, ich denke, wir sollten reindiven in den Text für heute.
Jo.
Genug gelabert. Bevor wir das tun, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns in deinem Wort begegnen willst, dass du in unser Leben sprechen willst. Segne du jetzt dein Wort und sprich zu jedem einzelnen Zuhörer. Amen. Ja, unser Text heute steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, die Verse 1 bis 16. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass es anschwellen oder dass er plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, er ist ein Gott. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Er nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage da. Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Rhegion. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage da zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen, mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Bis hierhin unser Text. Wo bist denn du hängen geblieben als erstes?
Ich fand es spannend, wie in Verse 3, 4 und 5 die Leute auf Paulus reagieren, auf das, was da passiert. Und wie so die äußeren Umstände dafür sorgen, jemanden in eine Schublade zu stecken. Was passiert ja in der Geschichte? In Vers 3 beißt sich die Schlange fest und die Leute sagen, es muss ein Mörder sein. Und die Göttin oder die Rachegöttin hat ihn auf dem Meer nicht geholt, dann macht sie es jetzt. Und ist ja interessant, habe ich mich belesen, dass früher so eine Schiffsüberfahrt, dass sie das immer als Chance gesehen haben, für die Götter die Person zu strafen, wenn sie irgendwie Unrecht getan hat. Also, dass selbst wenn nicht klar war, ist diese Person schuldig oder unschuldig, dass eine Seeüberfahrt so eine Art Gericht war. Und wenn er angekommen ist, war das Urteil, er ist unschuldig. Und wenn er unterwegs in den Wellen oder im Sturm gestorben ist, dann war das Zeichen, er ist schuldig und die Götter haben ihr Urteil gesprochen.
Ja.
Genau, darum passt es gut, was hier steht. Obwohl die Göttin ihn auf dem Meer noch nicht geholt hat, macht sie es jetzt und sorgt noch für das gerechte Urteil. Und dann in Vers 5 steht ja aber, sie beobachten das, es passierte nichts und dann sagen sie, es muss ein Gott sein. Und es ist schon spannend, wie schnell sich hier dieses Urteil ändert oder wie schnell die eine Schublade aufgemacht wird und er wird in die andere Schublade geschmissen und es ist am Ende, hängt irgendwie so an Äußerlichkeiten und ich habe mich...
Nur Extremfälle, ne?
Also ja, genau.
Das ist von dem Mörder zu einer Gottheit, also genau. Irgendwo dazwischen gibt's nichts.
Ja, ich habe mich dabei auch so ertappt gefühlt, wie schnell das passiert, dass man Menschen in eine Box steckt und irgendwie so oberflächlich einordnet. Ich glaube, dass tatsächlich sogar Paulus davon nicht befreit war, weil wenn man den Text mal im Original liest, steht dort bei den Menschen auf der Insel, steht dort Barbaren. Also der hat die relativ abwertend als so ein Urvolk der Insel bezeichnet. Und vielleicht hat Lukas das ja mit Absicht, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, so aufgenommen, weil er irgendwie zeigen wollte, selbst Paulus hatte erstmal eine schlechte Meinung von den Leuten und hat dann aber gemerkt, hey, die sind ja voll nett und erweisen Gastfreundschaft, gerade die, von denen es vielleicht auch Paulus nicht erwartet hat. Und ich denke, also mir geht es da oft auch so, dass man von Leuten einfach, dass man die in eine Schublade steckt und denkt, na, von dem kann ich nichts erwarten. Oder dass man Leute so unnötig auch respektiert und denkt, oh, hier muss ich mich irgendwie verstellen, um gut anzukommen, weil jemand höher angestellt ist. Und am Ende macht man das an irgendwelchen Äußerlichkeiten fest. Also deine Geschichte mit dem Obdachlosen war ja da ein gutes Beispiel dafür. Ich habe das auch erlebt, wo wir in Adelshofen gewohnt haben, wurde direkt neben uns, als die Flüchtlingswellen kamen, ein Flüchtlingsheim eröffnet in so einer alten Gaststätte, in so einem alten Gasthof. Und ich muss sagen, der erste Gedanke waren auch so Vorurteile. Oh, da kommen junge Syrer, kann ich meinen Sohn noch draußen spielen lassen, allein und so. Also irgendwie hat man sofort irgendeine Box aufgemacht. Und es war witzig, wir haben dann mit ein paar anderen Leuten vom theologischen Seminar die mal besucht. Und es war voll cool, die haben uns übelst aufgetischt, also Thema Gastfreundschaft. Und bei denen war das nichts aus ihrem Überfluss, wie wenn ich jetzt Leute zum Grillen einlade, sondern der hat einfach alles, was er in seinem Mini-Kühlschrank, in seinem Mini-Zimmer hatte, auf den Tisch gestellt und hat gesagt, bedient euch, ich lieb's, Gäste zu haben und ich bin so einsam und ich hatte so eine schlimme Flucht. Da hat er uns seine ganze Geschichte erzählt und es war wirklich mega spannend und er hat wirklich viel Not erlebt. Und das Coolste war, der war in Syrien Friseur, also Barber, und hat dann gesagt, hey, ich besteht drauf, euch allen noch die Haare zu schneiden. Dann haben wir dort in der Badewanne auf dem Gang, wo die alle Flüchtlinge dort benutzt haben, hat er uns allen noch die Haare geschnitten und er wollte auch auf keinen Fall Geld dafür haben. Wir haben dann gesagt, doch, wir wollen dir unbedingt was geben. Er hat gesagt, nee, ihr seid jetzt Freunde und ich will euch die Haare schneiden. Und wir haben die dann immer mal wieder besucht und so. Und das war eine voll coole Gemeinschaft. Und ich habe dann auch so gedacht, ich habe den einfach völlig zu Unrecht in irgendeine Schublade gesteckt. Ja, das ist, finde ich, was man auch in der Geschichte lernen kann, was vielleicht Paulus sogar hier gelernt hat. Die Schublade war völlig zu Unrecht und es wäre sinnvoll gewesen, den Leuten irgendwie erstmal offen zu begegnen. Und dann erfährt er ganz viel Gutes von den Leuten und die Leute wiederum auch von ihm. Also die Schublade steht ja nur im Weg, dass echte Beziehungen entstehen kann und echte Kontakte.
Ich habe vor allem auch so gedacht, als du das jetzt hier ausführtest, gerade diese Extreme, dafür sind wir Menschen ja oftmals offen. Also entweder wird Mensch übelst gehypt und das ist der Geilste und das ist das Coolste und den Content, den der macht oder was, zum Beispiel auf Social Media oder so, das ist der absolute Hammer. Oder es ist das absolute Feindbild und man hat manchmal das Gefühl, zwischen dem gibt es heute sehr wenig. Also von absoluter Liebe zu jemandem und der wird überhöht bis zu absoluter Verachtung auf der anderen Seite. Und man merkt ja hier in der Geschichte, da gibt es noch ganz viel dazwischen drin. Wir sind am Ende normale Menschen, weder überhöht göttlich noch alle Mörder und das Letzte. Also das war so ein Gedanke, als du jetzt das so ausgeführt hast. Ich bin auch bei dieser Schlange hängen geblieben im Vers 3. Man muss sich ja die Geschichte davor ein bisschen mit in den Blick dazu holen. Die sind gerade mehrere Tage in Seenot gewesen. In der Geschichte davor wurde Paulus mehrfach ausgepeitscht. Da wurde einmal sogar gesteinigt. Paulus wird gerade aktuell praktisch bei dieser Malta-Geschichte von römischen Soldaten nach Rom gebracht, als Gefangener. Und jetzt, noch nicht mal so richtig trocken von diesem Schiffsunglück, beißt ihn in eine Schlange. Und ich habe so gedacht, what? Das Glaubensleben des Paulus ist irgendwie immer wieder extrem mit Widerständen verbunden. Egal, was der tut, egal, wohin er kommt, es gibt irgendwie immer Beef. Also wenn man mal die Geschichte des Paulus so liest, da war nichts einfach. Also da war nichts einfach so, dass sein Leben, dass man einfach mal sagt, da ist er dahin geglitten. Und es ist einfach gelaufen. Und trotzdem, und das finde ich erstaunlich, bleibt er in diesen Situationen immer wieder cool. Also er lamentiert nicht auf dem Schiff, was in Not geraten ist. Wir lesen ja sogar davon, dass er so will das Zepter in die Hand nimmt, dass er ihnen Mut zuspricht, sozusagen den anderen, die da mit auf dem Schiff waren, dass er selbst die Vorräte einteilt und sagt, ey, lasst uns nicht alles mit einmal essen und trinken aus lauter Panik, sondern bleibt ruhig, wir teilen uns das ein, Gott wird uns retten. Oder auch hier, wo er von der Schlange gebissen ist, das steht ja so nebenbei, er schlenkert die Schlange, man kann sich das richtig vorstellen, wie er so ein bisschen den Arm schüttelt, als würde er eine Wespe oder so eine Biene abschütteln und schlenkert sozusagen die Schlange ins Feuer rein. Oder auch als er gesteinigt wurde, diese Geschichte wird uns ja auch in der Bibel überliefert, und wird dann scheinbar tot am Boden vor der Stadtmauer liegen gelassen. Die Leute gehen dann weg, die ihn gesteinigt haben, gehen in die Stadt zurück. Und nach einer Weile kommt er wieder zu sich, klopft so den Staub aus seinen Klamotten. Und wo geht er hin? Er geht genau in diese Stadt, wo die Menschen herkamen, die ihn gerade gesteinigt haben, zurück. Und man liest nichts davon, dass er aufgrund dieser ganzen Unglücke oder der Schwierigkeiten in seinem Leben an irgendeiner Stelle seinen Glauben an Jesus in Frage gestellt hat. Im Gegenteil, alles, was er tut, war auf diesen Jesus ausgerichtet. Bis zuletzt, er ist ja hier auf dem Weg nach Rom und wir wissen ja sozusagen heute, dass er in Rom letztendlich sogar geköpft wurde, also umgekommen ist für seinen Glauben. Und dieses Leben des Paulus, finde ich, stellt uns die Frage, wie viel darf dein Glaube kosten? Wie viel bist du bereit, für deinen Glauben zu zahlen? Und der Paulus würde sagen, alles. Und ich habe mich da so gefragt, als ich das gelesen habe, wie ist das bei uns heute eigentlich? Wo strugglen wir mit Gott, weil vielleicht etwas nicht so in unserem Leben aktuell läuft, wie wir es erhofft haben, wie wir es uns gewünscht hatten, wie wir es irgendwie geplant haben? Wo mache ich meinen Glauben fest am Gelingen meines Alltags, also an einem gelingenden Leben? Also ich glaube an Gott, weil er mir etwas bringt, weil er dafür sorgt, dass alles so läuft, wie ich es mir wünsche. Und die Geschichte zeigt eben, Christsein heißt eben nicht, wie beim irgendwie Curling durchs Leben zu gleiten, während Gott mit dem Besen alle Hindernisse irgendwie wegschrubbert. So ein Paradebeispiel, musste ich da noch dran denken, in der Vorbereitung für diese Art des Glaubens, ist für mich auch eine andere Person aus der Bibel, nämlich der Hiob. Für die den nicht kennen, der kurz zusammengefasst, der Hiob verliert alles in seinem Leben, also seine Kinder, seinen ganzen Besitz. Er wird selber sogar noch krank, also auch seine Gesundheit. Seine Frau sagt ihm sogar, wirf deinen Glauben doch endlich über Bord und stirb einfach. Also wenn du so eine Frau hast, dann
brauchst du keine Feinde.
Seine Freunde quatschen auf ihn ein und Hiob reagiert im Verlauf dieser Geschichte mit dem Megasatz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Glauben an Jesus, und damit will ich hier zur Landung von meinem ersten Punkt ansetzen. Glauben an Jesus ist nicht zuerst irgendwie eine Frage danach, was bringt mir das? heute, im Hier und Jetzt, sondern Glaube an Jesus stellt zuallererst die Frage, ist es wahr? Also ist es wahr, dass ich in den Augen Gottes verloren bin? Ist es wahr, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und für meine Fehler am Kreuz gestorben ist? Ist es wahr, dass er den Frieden zwischen mir und Gott wiederhergestellt hat? Und wenn es wahr ist, dann mache ich den Glauben nicht mehr an den Höhen und Tiefen in meinem Alltag fest, sondern dann steht das da drüber. Also wenn es diesen Jesus gibt und wenn dieser Jesus mich erlöst hat, dann will ich diesem Jesus folgen, ganz egal, was mir vielleicht im Alltag so widerfährt und ob es immer gut läuft oder schlecht läuft. Dann will ich an ihn festhalten. Und dafür ist Paulus für mich ein Mega-Vorbild und auch in dieser Geschichte halt, wie er lässig die Schlange ins Feuer wirft und nie anfängt zu sagen, ey, erst Seeunglück, jetzt Schlange. Ey,
was soll der Rotz?
Was soll der ganze Rotz? Also der Glauben bringt mir doch gar nichts in meinem Alltag. Ich könnte so ruhig leben und, keine Ahnung, mein Leben genießen. Mhm. Und jetzt fahre ich hier durch halb Europa und habe nur Trouble.
Vielleicht hilft es ihm ja auch, dass er vorher schon wusste, dass es so kommen wird. Also kleiner Verweis auf Folge 9, glaube ich, wo es um die Berufung von Paulus geht. Und dort wurde ihm ja schon gesagt, du wirst viel leiden für mich. Und trotzdem tritt er diesen Dienst an. Also vielleicht haben wir manchmal auch ein falsches Bild und denken, Christsein macht das Leben übelst easy und sind dann enttäuscht. Wenn wir aber realistisch sind, steht auch für uns in der Bibel, wir müssen das Kreuz auf uns nehmen und es wird nicht immer leicht. Und wenn man sich das vielleicht vor Augen führt, so wie Paulus, dann kann man vielleicht auch souveräner durch die Situation gehen, wo es so ist.
Ja, und gleichzeitig heißt ja Christsein auch nicht automatisch, alles ist irgendwie anstrengend und scheiße und so, nicht, dass man das jetzt so falsch versteht. Also ich hoffe persönlich natürlich, dass ich nicht so ein Leben wie der Paulus leben muss mit derartigen Widerständen.
Zum Glück gibt es ja keine Schlangen in Gurnau.
Genau, hier gibt es, also wir haben drei Ringelnattern bei uns im Teich, aber die, selbst wenn die beißen würden, die würde ich unlässig abschlängern. Aber nichtsdestotrotz, klar dürfen wir auch gute Zeiten erleben, auch als Christen gute Zeiten erleben. Aber ich habe so gedacht, eben gerade, wie du es schon sagtest, in Momenten, wo dann mal was auf mich zukommt, was mein Glauben in Frage stellt oder wo ein Wunsch sich näher erfüllt oder was eintritt, was mein Glauben irgendwie ins Wanken bringt, da sich an Paulus zu erinnern und sagen, ey, der hat noch viel Krasseres erlebt, was dagegen sprach, was sein Leben schwer gemacht hat. Und er hat trotzdem an Jesus festgehalten. Und darum will ich das auch tun, selbst wenn da Momente kommen, die nicht so laufen, wie ich sie mir gewünscht habe und vorgestellt habe.
Cool, vielen Dank. Mein zweiter Punkt knüpft da, würde ich sagen, an. Ich bin noch ein bisschen an dem Vers 11 hängen geblieben. Da steht ja dann, dass ich mit einem anderen Schiff weiterfahren. Und da steht einfach so als Nebensatz, es führte das Zeichen der Zwillinge. Also das war ein griechisch-römisch-mythologisches Bild. Das waren die Zwillingsbrüder Castor und Pollux, nach denen auch das Sternbild der Zwilling bezeichnet ist. Und das waren halt die Götter oder die Schutzgötter der Seefahrt, von denen sich die Seefahrer erhofft haben, dass sie dadurch sicher an den nächsten Hafen kommen. Und es ist ja witzig oder eine bisschen eine Ironie. Ich denke, Lukas hatte viel Spaß, als er die Geschichte aufgeschrieben hat, weil an mehreren Stellen, finde ich, sieht man hier so eine Ironie. Und er schreibt es ja auf, dass dieses Schiff dieses Zeichen hat, dieser Schutzgötter, und trotzdem hängt es in Malta fest. Und Malta war ja kein Hafen, sondern das war einfach nur eine Notwurst. Also da ist man als Seefahrer nur gelandet, wenn es scheiße lief. Also wenn du dich verkalkuliert hast und nicht zur richtigen Zeit bis zum richtigen Hafen geschafft hast. Es war eine Insel von Eingeborenen ohne richtigen Hafen und dort hing dieses Schiff, was unter dem Zeichen der Zwillinge fuhr, fest. Man könnte jetzt vielleicht denken, Paulus ist es ja selber nicht besser ergangen, obwohl er mit Gott unterwegs war. Er ist ja auch auf Malta gestrandet. Aber wenn man das Kapitel davor mal liest, sieht man, dass es nur so gekommen ist, weil die Mannschaft nicht auf Paulus gehört hat. Also Gott sagt Paulus, die Überfahrt wird Rotz, bleibt lieber in dem Hafen davor.
Genau, die sollten nämlich dort überwintern, im letzten Hafen, und sollten sozusagen die Winterstürme abwarten, sollten nicht probieren, nach Italien weiterzufahren.
Und für mich war so diese Frage, auf was vertraut man? Also die haben auf die Zwillinge vertraut und es war wahrscheinlich nichts. Aber auf was vertrauen wir auch, diese Frage immer wieder? Und da finde ich es so stark wie Paulus eben, und das hast du gerade schon gesagt, er hält an seiner Zusage fest. Also ein Kapitel vorher steht diese Zusage, du wirst vor dem Kaiser stehen. Und Paulus weiß das und geht darum so entspannt mit dieser Schlange und mit diesen ganzen Herausforderungen um. Er weiß, Gottes Zusage steht fest. Nicht mein Leben wird leicht, aber er weiß an dem Punkt, ich werde in Rom ankommen. und er hält sich an Gottes Zusagen fest. Und ich finde es so cool, auch an uns diese Ermutigung, halt dich an Gottes Zusagen und lies die Bibel und entdecke die Zusagen, die Gott für dich hat. Und das sind so Sachen wie, keine Situation ist so schwer. Also Gott mutet uns nichts zu, was wir nicht tragen können. Wenn du das nächste Mal durch eine Herausforderung gehst und du hast dieses Wissen, diese Zusage im Hinterkopf, wirst du anders durchgehen. Oder das, was Gott über unseren Wert aussagt. Also all diese Zusagen Gottes helfen uns ganz anders, durch Situationen zu gehen. Und das finde ich so wertvoll auch an Gottes Wort, dass es so was Beständiges ist und uns Orientierung gibt. Und dagegen spricht ja irgendwie so vieles, wo wir uns sonst halt suchen. Und das haben wir schon ganz oft gesagt, in Erfolg und Anerkennung. Ja. Aber ich dachte auch gerade bei der Geschichte, wo es um Schifffahrt geht, an die Titanic. Also ein Ingenieur soll ja gesagt haben, nicht einmal Gott kann dieses Schiff versenken. Und bewusst wurde bei der Titanic, und das war damals revolutionär, gab es vorher noch nicht groß, auf die Schiffstaufe verzichtet. Also normalerweise war ein Geistlicher da, hat dieses Schiff gesegnet und ein Gebet gesprochen, dann haben die da eine Flasche Sekt dagegen geschmissen als symbolische Taufhandlung. Und dann wurde dieses Schiff quasi unter Gottes Schutz und unter Gottes Segen zur ersten Ausfahrt aus dem Hafen geschickt. Und bei der Titanic wurde bewusst darauf verzichtet, weil die Menschen sich so viel auf ihr Ingenieurwesen, auf dieses Schiff eingebildet haben, aber genau diese Kache ist untergegangen. Oder ich denke ans DDR-Regime, wo Brecht so scherzhaft drüber geschrieben hat, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und ja, wo die Titanic und die DDR gelandet ist, wissen wir. Also da, wo sich Menschen zu viel auf sich und ihre Leistung einbilden, dann fährt es halt gegen die Wand. Aber gleichzeitig habe ich mich entdeckt, wie oft ich das auch mache, wie oft ich denke, meine Leistung ist es und das, was ich tue und mache. Paulus hält sich einfach an dieser Verheißung fest. Und noch so ein cooler Funfact, das habe ich gestern Abend noch gelesen, fand es so cool. Es geht ja hier um diesen Schlangenbiss und das, was woraus ein Gegenmittel gegen Schlangengift hergestellt wird, ist Lammblut. Wusstest du das?
Nee.
Das ist krass, oder? Also auch die Parallele. Ja. Jesus, der als Lamm Gottes bezeichnet wird und die Schlange ist immer das Bild vom Teufel. Also hier steckt noch so was Tiefes dahinter, was irgendwie so witzig ist. Paulus vertraut auf Jesus, den er erlebt hat, den er begegnet ist und vertraut dem über den Tod hinaus. Und das Blut des Lammes ist auch das, was uns alle rettet. Und Paulus rettet dieses Vertrauen auch in dieser Situation und dadurch geht er völlig anders durch.
Dankeschön. Ich habe für den zweiten Punkt, will ich gerne mal ein Wort von Jesus vorschalten aus dem Matthäus-Evangelium. Dort sagt Jesus, und wer einen dieser Geringen auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Und ich finde, dass dieses Wort von Jesus hier in unserem Text real wird, wahr wird. Die Menschen hier auf Malta, die waren mega gastfreundlich.
Ja.
Das waren keine Christen. Also Freundlichkeit haben Christen für sich nicht gepachtet. Im Gegenteil, manchmal sind Christen können auch richtig unschöne Zeitgenossen sein. Also kenne ich auch.
Ja.
Kenne ich auch von mir selber. Ne? Die waren mega gastfreundlich. Die haben ein Feuer angezündet, weil die Schiffbrüchigen gefroren haben. Die haben die Schiffbrüchigen sogar in ihre Häuser aufgenommen. Der Vorsteher der Insel, der nimmt schließlich Paulus selbst sozusagen auf. Und für mich ist das alles mehr als ein Glas Wasser, mehr als ein Becher Wasser, von dem Jesus gesprochen hat. Also Jesus hat gesagt, wer einen geringen im Becher Wasser gibt, dem wird es nicht unbelohnt bleiben. Und das war deutlich mehr als ein Becher Wasser. Und dann lesen wir weiter in der Geschichte, dass der Vater dieses Vorstehers, der ihn aufgenommen hat, plötzlich heftig krank wird, da niederliegt mit hohem Fieber. Und Paulus betet für diesen Vater. Und der Vater wird gesund. Und dann hören die Inselbewohner davon, dass Paulus das getan hat im Namen Jesu und bringen dann ihre ganzen Kranken sozusagen zu Paulus. Und Paulus macht weiter einfach die Kranken auf der Insel gesund. Und man kann sagen, die Gastfreundlichkeit der Inselbewohner hat sie am Ende geheilt. Paulus durfte als Gefangener der Römer nicht predigen. Und wir lesen ja hier keine einzige Predigt. Da hätte er auch sagen können, als die gesagt haben, es muss Gott sein. Nein, aber bei dieser Gelegenheit will ich euch gern von dem Gott erzählen, an den ich glaube und der auch euer Leben besser machen kann. Und das durfte er alles nicht. Aber durch diese Heilungen auf der Insel wirkt Gott eine Veränderung dort. Und Fun Fact, bis heute wird auf Malta die Ankunft des Paulus als Staatsfeiertag gefeiert. Am 10. Februar ist gesetzlicher Feiertag auf der Insel bis heute. So eine nachhaltige Wirkung hat diese ganze Story gehabt, diese 3 Monate, wo die dort auf der Insel waren.
Das.
Paulus hat nicht gepredigt, Und doch bewirkt Gott durch das Tun des Paulus nachhaltige Veränderungen dort. Aber diese Veränderung hat eben angefangen mit der Gastfreundlichkeit der Inselbewohner. Also ich glaube, hier geht es nicht darum, dass die sich irgendwie das Heil verdient haben, weil sie halt nett waren, hat Gott ihnen das Heil geschenkt. Aber ich glaube eben, dass es eher so gemeint ist, dass Gott sich nichts schenken lässt, sondern dort, wo Menschen anderen Menschen auch helfen und Leute in Not auch sehen und sich ihrer annehmen, dort schenkt Gott auch Gnade denen, die da helfen. Und die Gnade sah eben hier so aus, dass sie gesund geworden sind. Und bis heute ist ja auf Malta, also da spielt Glaube eine extrem große Rolle. Und das geht letztlich zurück bis auf diesen unfreiwilligen Besuch des Paulus, der rein zufällig, könnte man denken. Aber vielleicht hat Gott selbst diesen Sturm genau so geführt, dass sie dort landen, weil er eben diese Inselbewohner sich als so gastfreundlich erweisen, erreichen wollte. Und das finde ich irgendwie genial und habe dann so gedacht, wie ist es eigentlich mit unserer Gastfreundlichkeit bestellt? Ne? Wie gastfreundlich sind wir? Ja. Und ich glaube, da haben wir gerade auch als Deutsche auch noch einiges zu lernen. Also bei uns geht es eher darum, wie sieht es in meiner Wohnung aus? Kann ich jetzt jemanden empfangen? Oh, heute ist ganz schlecht. Und im Zweifelsfall lehnen wir eher jemanden ab. Aus Angst, was könnte da über uns denken, wie es gerade hier aussieht und wie ordentlich es ist. Und ich habe ja jetzt auch keinen Kuchen gebacken. Und ganz anders ist es auch in anderen Kulturkreisen, wie du es selber berichtet hast von den Syrern. Und auch in der Bibel in Israel war Gastfreundlichkeit ein ganz hohes Gut.
Ja.
Und eben auch auf Malta. Das wurde gesegnet. Und vielleicht lässt auch uns das immer mal wieder gastfreundlicher sein in unserem Alltag.
Ja. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir zu unseren Nuggets. Ich fange mal an und ich will euch die Frage stellen, wo habt ihr vielleicht so eine Box, wo ihr Menschen, aber wo ihr vielleicht auch Gott reinsteckt? Also wo hat man Vorurteile gegenüber Menschen, erwartet nichts von denen, geht denen vielleicht aus dem Weg und nimmt sich dadurch auch ein Stück die Chance zu merken, wo sind die Gaben von den Leuten? Wo kann man an denen wachsen, mit denen irgendwie eine coole Zeit haben? Aber auch, wo stecken wir Gott in eine Box? Also bei deinem Punkt, Lars, dieses Gott handelt manchmal anders und manchmal passiert eben auch was Schlimmes, aber darf Gott eben auch so handeln? Oder haben wir Gott so in die Box gesteckt, dass wir nur an ihn glauben, wenn es uns was bringt? Mein Nugget ganz konkret, lass die Menschen und lass Gott aus deiner Box raus.
Dankeschön. Mein Nugget ist eine Aufforderung für eure kommende Woche. Nimm dir diese Woche mal bewusst zu jemandem aus deinem Umfeld Kontakt auf, wo du den Eindruck hast, der braucht gerade Ermutigung. Nimm dir Zeit für ihn, hab ein offenes Ohr und vielleicht kannst du auch für die Situation beten, weswegen er gerade Ermutigung braucht. Also geh mal mit offenen Augen durch diese Woche und guck, wo braucht gerade jemand ein offenes Ohr, meine Zeit. Und stell da lieber was anderes, was eigenes, einen eigenen Plan mal zurück und sag, nee, das nehme ich mir diese Woche vor. Ich gehe diese Woche mal zu ihm oder ich rufe dort an. Ich frage mal nach, ey, wie geht's dir? Oder ich habe den Eindruck, in letzter Zeit hast du gerade Schwierigkeiten, kann ich für dich beten? Gastfreundlichkeit mal anders gelebt. Ne? So wie diese Inselbewohner sofort gesehen haben, ey, da sind welche in Not. Wir machen jetzt ein Feuer für die. Die hatten ja auch ihre Pläne. Also die haben ja nicht die ganze Zeit am Strand gesessen und
gewartet.
Was könnte man denn heute mal machen? So wie nach dem Motto aus dem Fenster geguckt und die Welt beobachtet. Und die hatten ja auch ihre Pläne, aber sie haben ihre Pläne über den Haufen geworfen, haben gesagt, ey, dort sind Leute in Not und dort brauchen Leute gerade Ermutigung und Hilfe und für sie will ich da sein. Und das will ich als Nugget euch mal mit für eure kommende Woche geben.
Vielen Dank.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.